Dieses Glaubensbekenntnis passt sehr, sehr gut zu meiner Predigt. Ich möchte mal fragen, wer von euch ist begeistert von Jesus? Super. Ich bin nämlich total begeistert von Jesus und immer mehr, je oller, je doller. Und das, gerade dieses Thema von der Predigt von heute, hat mich sehr auf die Anfänge zurückgeworfen, ja, wo es nämlich genau darum ging. Wir haben diesen Jesus Christus kennengelernt und das war für uns junge Menschen damals extrem begeisternd, weil wir unwahrscheinliche Sachen erlebt haben. Wenn wir mal die erste Folie uns anschauen, die Überschrift von meiner Predigt heißt Glaube statt Religion, Jesus Christus, Gottes Sohn. Ein ziemlich knackiges, markiges Statement. Karin hat geschrieben, sie weiß nicht, was das bedeuten soll und darum... Aber nicht nur darum, ich möchte euch das ein bisschen mehr erläutern. Ja, man kann sich ja auf den ersten Blick gar nicht so ganz genau vorstellen, was sich hinter diesem Spruch eigentlich verbirgt, eine ganze Menge. Dieser Spruch, der ist von jungen Christen in Heidelberg geprägt worden in den 80er Jahren. Also ich bin gebeten worden, mich auf 30 Minuten zu beschränken und jetzt werde ich mal ein technisches Hilfsmittel versuchen zu starten. Entschuldigt. So, also gut, ich hoffe, ich gucke auch drauf. Wenn nicht, müsst ihr euch beschweren. Also es waren junge Leute hier in Heidelberg, die hatten eine Teestube gegründet und da habe ich auch dazu gehört. Wir sind auf die Straße gegangen und haben diesen Spruch hier auf ein Bettlaken geschrieben, ja, also nichts mit PowerPoint und super toll designed, sondern auf ein Bettlaken geschrieben. Wir haben uns dann auf eine Weinkiste gestellt und da in der Fußgängerzone das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Wow, das war schon eine Nummer. Also ich bin da manchmal 1000 Tode gestorben, ja. Aber irgendwie war das auch eine coole Sache. Wir haben wirklich Menschen erreicht, die entweder ganz und gar verloren waren, drogenabhängige, alkoholkranke, kaputte Menschen. Wir haben aber auch Menschen erreicht, das war dann kurios, ja. Das war eine Teestube, da saß man auf dem Fußboden, ja. Der Altar, das waren ein paar Backsteine, ein paar Ziegelsteine, ein paar Kerzen drauf. Alles saß auf dem Fußboden, auf einer Matratze und gut war. Und da kam ein Herr rein im Anzug mit Krawatte, ja. Und dem haben wir dann das Evangelium erklärt und er hat immer genickt und immer Ja gesagt. Und dann dachte ich, ach du Scheibenkleister, was machst du jetzt eigentlich? Ja, wie geht's jetzt eigentlich konkret mit dem zu Jesus führen? Hab ihm dann erklärt, dass es also bei Jesus keine Unfreiwilligen gibt, jeder muss sich entscheiden und Ja sagen. Willst du das? Und dann hat er Ja gesagt, ja. Und dieser Mann hat sich dann bekehrt. Nach der Bekehrung, nachdem er Jesus in sein Leben eingeladen hat, haben wir ihn dann gefragt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagte der zu mir, also er ist der Vize oder der zweithöchste Jurist der UNO in Genf. Zufällig in Heidelberg auf Besuch. Ich denke, ich bin ja bald in Ohnmacht gefallen, war heilfroh, dass ich ihn nicht vorher gefragt habe, denn sonst hätte ich ihm ganz kompliziert versucht, alles Mögliche zu erklären und der gute arme Mann, der hätte wahrscheinlich gar nichts verstanden. Ja, so haben wir ihm das Evangelium ganz einfach in seiner natürlichen Einfachkeit gebracht und ihm Jesus erklärt und er hat ihn angenommen, als Herrn seines Lebens aufgenommen. Das war eine wunderbare Begegnung und solche hatten wir einige. Uns fiel aber leider auch Folgendes auf. Sehr viele Menschen, die sind also rumgelaufen und haben damals so erzählt, und das ist, glaube ich, auch heute noch so, vielleicht sogar noch schlimmer wie damals, ja, ich bin ja Christ, weil ich gehe ja zur Kirche, ich bin getauft, vielleicht auch noch konfirmiert und ich werde hoffentlich auch irgendwann mal christlich beerdigt. Also mir hat sich das alles irgendwie nie erschlossen. Ich habe dann gesagt, wenn du nicht wirklich glaubst, warum willst du denn unbedingt christlich beerdigt werden? Ist doch vollkommen wurscht, ja. Aber das war für die Menschen wichtig und sie waren der Meinung, sie sind Christen. Ja, wir hatten eher das Gefühl, wer nicht rot ist, ist rötlich und wer nicht Christ ist, ist christlich. Ja, also es ist ein kleiner Unterschied. Ne? Die meisten Menschen hatten gar keine Ahnung, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Das finden wir zum allerersten Mal in der Bibel, in der Apostelgeschichte 11, Vers 26. In Antiochia, da wurden nämlich die Jünger zuerst Christen genannt. Das waren die ersten Menschen, die Christen genannt wurden. Das waren Jünger, Jünger Jesu. Menschen, die Jesus als Herrn und Meister angenommen haben, akzeptiert haben und ihm vor allen Dingen nachgefolgt sind. Das ist nämlich auch so ein Thema, als ich Christ wurde, als ich entschlossen hatte, Jesus zu vertrauen, ihn in mein Leben reinzulassen. Da habe ich aber nicht verstanden, dass man ihm auch nachfolgen müsste und habe einfach weitergemacht wie bisher. Nach einer gewissen Weile hat sich dann herausgestellt, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und da wurde mir der Sinn der Nachfolge deutlich. Es nützt nichts, nur einfach zu glauben. Man kann an Jesus glauben. Ich meine, letztendlich tut das der Teufel auch. Ja, aber ihm folgen, ihm gehorchen, ist eine andere Nummer. Das ist uns damals ganz stark aufgefallen. Und dass viele Menschen sich mehr oder weniger hinter Religion verstecken. Darum heißt es in unserem Spruch, Glaube statt Religion. Glaube statt Religion. Glaube ist diesem Begriff Religion bewusst diametral gegenübergestellt. Ja? Weil es ist ein Unterschied, ob man sich religiös, religionsmäßig mit Dingen beschäftigt, die, wie zum Beispiel mit Jesus, mit Erlösung und all diesen Dingen. Man kann sich da sehr gut theologisch mit beschäftigen, aber nicht unbedingt eine eigene Beziehung zu Jesus haben. Karl Barth ist einer der führenden Theologen, der dieses Thema auf die Platte gebracht hat. Der hat in seinem Statement am Ende dann gesagt, Religion ist eigentlich der eigenmächtige Weg des Menschen zu Gott. Das galt zunächst erstmal für die christliche Religion, ja. Auch in der christlichen Religion kann man sich sehr, sehr gut verlieren, ja, und beschäftigt sich mit allen Dingen, hat aber nicht unbedingt was mit Glauben zu tun, hat auch nicht unbedingt was mit einer persönlichen Beziehung zu tun. Ja, Religion ist sowieso ein sehr interessanter Begriff, der ist nämlich erst, jetzt habe ich selber gestaunt, als ich rumgeforscht habe, der ist eigentlich erst im Zeitalter der Aufklärung nach der Reformation entstanden. Also so 100, 200 Jahre nach Christus hat es diesen Begriff gar nicht gegeben. Auch im ganzen Mittelalter gab es gar keinen Begriff wie Religion. Ja? Es gab nur ein Wort Religio und das war bezogen auf Priester der katholischen Kirche. Ja? Aber Religion, darüber wurde nicht geredet. Man hat vielmehr vom Glauben gesprochen. Und Glaube ist, was ist denn eigentlich Glaube? Ja, Glaube ist, habe ich mal nachgeschaut, es gibt ja so schöne Definitionen, die kann ich nicht besser sagen, deswegen lese ich sie euch vor. Im Gegensatz zu Religion ist Glauben die bejahende und vertrauende Antwort auf Gottes Handeln. Glaube ist die bejahende, vertrauende Antwort von Menschen auf Gottes Ansprüche und seinem Handeln. Ja, wie sieht das konkret aus? Ein schönes Beispiel ist Abraham. Gott hat sich Abraham vorgestellt. Er hatte schon öfter was gehört von Gott. Sein Vater Terach war auch schon irgendwo gläubig und hatte auch schon eine Beziehung zu Gott, aber das war nicht so ganz ausgeprägt. Und dieser Gott hat plötzlich zu Abraham gesprochen und sagt zu ihm, er soll ausgehen, also fortgehen von dem Land seiner Väter, seine Familie verlassen und in ein Land ziehen, das Gott ihm in einer näheren oder ferneren Zukunft geben wollte. Das ist das, was Gott Abraham aufgetragen hat. Das ist ja eigentlich, ja, menschlich gesehen ein unmöglicher Auftrag. Ja. Also ich meine, in der Kultur, da war das so wichtig, eine Familie zu haben, abgesichert zu sein durch die Familie. Und dann kommt Gott und sagt Abraham sowas. Das ist ja eigentlich unmöglich, was er da verlangt. Und menschlich gesehen vollkommen unverständlich. Und was ist Abrahams Reaktion? Er ist gehorsam. Er tut das, was dieser Gott ihm anbefiehlt. Obwohl er nicht wusste, wie die Geschichte ausgeht. Und das nennt die Bibel Glauben. Ja? Das nennt die Bibel Glauben. Hier ist ein Vertrauen, was man in Gott setzt, in sein Wort, in sein Handeln, was man erlebt. Man vertraut Gott, dass es wirklich richtig ist, was man tut. Und jetzt kommt's, ja, im Hebräer 11. Das ist ein wunderschönes Kapitel, wo die ganzen Glaubenshelden der ganzen Bibelgeschichte aufgeführt sind. Da steht eben auch Abraham verewigt, ja, der nämlich Gott vertraut hat. Er wird gelobt für seinen Glaubensgehorsam, der eben praktiziert wurde, als er noch nicht wusste, wie die Geschichte ausgeht. Im Hebräer 11, Vers 1 finden wir auch eine sehr, sehr schöne Definition von Glauben. Da heißt es nämlich, Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dieses Hoffen ist mehr, als wie wir das im heutigen Sprachgebrauch haben. Wir hoffen, dass das gut gehen wird. Wir wissen es nicht, aber vielleicht geht es gut, hoffentlich geht es gut. Das ist nicht damit gemeint. Es ist ein Hoffen auf eine Zusage Gottes, ja, die aber wirklich so ein Vertrauen hat, dass man nicht mehr zweifelt. Man ist sich gewiss, das, was Gott uns zugesagt hat, das wird eintreten, das wird zutreffen. Am Ende wird Gott sein Ziel erreichen. Das ist Glauben. Ja? Eben nicht dieses diffuse Glauben, ja, vielleicht wird es gut werden, vielleicht wird das Wetter gut werden. Nein, das ist eine feste Zuversicht, dass das, was Gott versprochen hat, eingehalten wird. Im Neuen Testament ist Glaube schon eine ganz andere Geschichte. Da geht es nämlich um den Glauben an Jesus Christus. Ja, da sagt Johannes der Täufer Folgendes: Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und weiter. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist eine Menge Tobak. Ja. Also das Erste, was mal festzustellen ist in Vers 30, wenn wir mal eine Folie zurückgehen können. Ja, er, Jesus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja. Das ist sozusagen der Schlankheitskurs für Christen. Ja. Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist das Ziel. Jesus soll immer mehr in meinem Leben Raum greifen. Das ist das Ziel des Glaubens, dass ich ihm immer ähnlicher werde und die alten Dinge immer mehr verblassen und mich nicht mehr bestimmen. Das haben wir in dem Lied vorhin auch gesungen. Immer mehr von dir. Das ist mir persönlich so unglaublich wichtig. Immer mehr von dir. Ja, das möchte ich. Ich möchte, dass Jesus mehr in meinem Leben sich breit macht, dass die Dinge, die nicht so toll sind, und ich könnte es glauben, meine Frau ist Zeuge, der Harm ist nicht immer super gut drauf, aber ich wünsche mir, dass Jesus immer mehr das Regiment übernimmt und dass diese Dinge nicht mehr so eine Rolle spielen. Und dann wird gesagt, dass eben Jesus, das ist seine Legitimation, nicht von der Erde ist. Er ist aus dem Himmel gekommen. Ja? Er hat sich seiner Gotteswürde entäußert, heißt es an anderer Stelle, ist auf die Welt gekommen und ist ein Mensch geworden und ist gehorsam geworden bis zum Tod. Also er weiß, was Gott, der Vater, im Himmel für Gedanken hat. Er kennt ihn und sein Ziel ist es, den Vater uns bekannt zu machen und ihn uns irgendwo so nahe zu bringen, dass wir es verstehen. Ich bin an dieser Stelle immer total begeistert, dass Jesus das eben nicht gemacht hat, indem er theologische Debatten geführt hat. Nicht mit klugen Worten und allem Möglichen hätte er ja auch kommen können. Aber er wusste, Gott ist so groß, den kann man mit Worten überhaupt gar nicht beschreiben. Und deswegen hat Jesus ganz viel über Geschichten, über Gleichnisse gemacht, um uns Gott und sein Wesen nahezulegen und uns zu zeigen, wie das Reich Gottes aussehen soll und wohin eigentlich für uns die Reise gehen soll. Ja, denn der, den Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte und der Gott gibt den Geist nach seinem Maß. Also Jesus redet hier von dem, was er bei Gott gesehen hat. Er redet, was der Geist ihm eingibt. Ja. Und dann kommt eine entscheidende Stelle, wer das Zeugnis annimmt, wer das Zeugnis von Jesus annimmt, also wer glaubt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Jeder, der dem Sohn glaubt, besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Er akzeptiert, dass Gott der Allmächtige ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wie wir auch im Glaubensbekenntnis vorhin so manches gebetet haben oder gesprochen haben. Gott ist wahrhaftig da und Gott hat jemanden gesandt, nämlich seinen Sohn. Und Gott liebt seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn lieb und ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist das Thema. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Es ist allerdings auch leider wahr, denn wer nicht glaubt, wer nicht dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein ziemlich hartes Wort und in unserer heutigen Zeit mögen viele das sicherlich nicht mehr gerne hören. Aber es ist ein ernstes Wort. Wer Gott und seinem Gesandten nicht glaubt, der ist unter dem Zorn. Es steht ihm aber jederzeit frei und das ist immer das ganze Locken Gottes. In der ganzen Bibel von A bis Z geht es immer darum, dass er darum wirbt, dass wir zu ihm zurückkehren, Beziehung zu ihm neu aufnehmen. Er liefert alles, was dazu nötig ist, auch ein Opfer für unsere Sünden, nämlich seinen eigenen Sohn, damit wir ja zurückkommen können. Aber es liegt an uns, ob wir dieses Angebot annehmen. Es geht also beim Glauben ganz klar darum, dass wir Jesus von Nazareth als das annehmen, was er ist, als Sohn Gottes. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und wer den Vater sieht und erfährt, der merkt, dass ihm eine Erlösung und eine Errettung angeboten ist und sogar die Kindschaft wird uns Christen angeboten. Nämlich im Johannes 1, Vers 12, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, ja, Kinder Gottes zu sein. Das finde ich ein unglaublich starkes Wort. Wir sind es nicht, wir wären es nicht einfach nur so, sondern wir bekommen Macht, Kinder Gottes zu sein. Kinder des Höchsten. Miterben der Verheißung. Ja? Wir sind im Übrigen, ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, keine Nobodies. Ja? Wir sind als Christen Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind, wie der Hebräerbrief sagt, mehr als die Engel. Ja? Engel sind machtvolle Wesen, ja? Mit denen ist nicht zu spaßen. Aber wir sind mehr als Engel, denn Engel sind laut dem Hebräerbrief nur dienstbare Geister. Wir aber sind Kinder. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir haben Vollmacht, ja, mehr als wir oft glauben und uns zutrauen. Wir haben wirklich Vollmacht. Ja, und in diesem Text wird auch eben von Gehorsam geredet. Ja. Glaube erschöpft sich nicht nur im Zuhören und sagen, ja, okay, wird schon recht sein, sondern es ist auch dieses Gehorsam-Tun, was man erkennt. Ja? Das hatten wir vorher schon, dass Glaube ja eigentlich das positive, aktive Annehmen dessen ist, was Gott uns gibt. Ja? Das heißt eben auch Aktion, wir tun was. Abraham ist ausgezogen. Ja? Andere haben andere Glaubensschritte gemacht. Die Leviten haben den Fuß ins Wasser gesetzt. Danach hat sich das Wasser geteilt. Für uns gibt es auch Glaubensherausforderungen. Wir müssen immer wieder mal horchen, was will Jesus von mir jetzt und heute? Und das ist oft ein Wagnis. Oft ist es ein Wagnis. Ja. Es gibt natürlich immer im ganzen Christenreich spannende Geschichten, wenn man nur mal weiß, wie der Sender ERF entstanden ist und die Vorläufer in Monaco. Die mussten alle 3 Monate... $1 Million auf den Tisch legen, ja. Und oft war es also einen Tag vorher, waren nur $100.000 da. Aber als sie am Schalter standen vor dem Beamten, war das Geld plötzlich da. Entweder durch eine telegrafische Anweisung oder ein Bote kam vorbei oder irgendeiner kam mit dem Koffer vorbei. Einmal meinte der Schalterbeamte, das Geld reicht nicht, es fehlen leider $1.000, ja. Und dann haben die gesagt, das kann nicht sein. Gott hat zugesagt, dass es ist und wir glauben das und es hat bisher immer geklappt, das kann nicht sein. Dann hat der Beamte nachgezählt, da hat er sich verzählt gehabt. Das war tatsächlich die 1 Million, die sie da auf den Tisch legen mussten. Das sind Dinge, die wir erleben, die wir glauben. Leider wird aber auch berichtet, dass es Menschen gibt, die nicht glauben wollen, die sich weigern, Gottes Angebot anzunehmen. Es gibt im Grunde genommen zwei Sorten davon. Die einen, die sind richtig aktiv und verweigern den Glauben. Das Allerkrasseste habe ich in dieser Teestube erlebt. Da war ein junger Mann, der kam rein und hat den Abend gestört, an dem ich zufällig eine Andacht gehalten hatte. Und ich habe so gemerkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der hatte so einen merkwürdigen Blick. Also wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich tot umgefallen. Und ich habe dann so leise so während der Andacht gesagt, so im Namen Jesus, du hast hier nichts zu melden. Was immer du für einen Geist mit dir bringst, du hast hier nichts zu melden. Und in dem Moment sackte der Knabe in sich zusammen, war auf einmal ganz flasch, ganz, ganz lusch. Ja. Und nach der Andacht bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hör mal, was ist mit dir los? Ja? Da erzählt er mir allen Ernstes, er ist Satanist und er ist der festen Überzeugung, dass Satan der Sieger ist und Jesus überhaupt nichts zu melden hätte. Und er wäre gekommen, den Abend zu stören. Aber dann hätte irgendeine Kraft ihn überkommen und er konnte nichts mehr machen. Das war ein Hammer. Das war eine Demonstration der göttlichen Macht. Das hat mir auch gezeigt, dass wir Christen tatsächlich Vollmacht haben. Wir haben Vollmacht. Wir müssen uns nicht von solchen Dingen erschrecken lassen. Aber es gibt eben auch Menschen, die allen Ernstes auf solchen Trips sind und die also wirklich Glauben radikal verweigern. Ein Freund von mir ist Oberpfleger im Krankenhaus. Ja, der hat dann also eine Geschichte erlebt, dass jemand durch Gebet geheilt worden. Nach der Heilung hat er sich seinem Professor vorgestellt, um zu bestätigen, dass er geheilt wurde. Da wurden CTGs gemacht und Röntgenaufnahmen vom Schädel und alles Mögliche. Und zur Abschlussbesprechung kommt er also in das Büro von diesem Professor. Und wisst ihr, was dieser Professor zu ihm gesagt hat? Der hat erstmal 5 Minuten geschwiegen, ihn angestarrt und dann hat er gesagt, ich hasse Sie. Verschwinden Sie aus meinem Büro, ich will Sie nie mehr sehen. Der hat ein Wunder Gottes gesehen und erlebt und sagt dann zu dem Geheilten, der heilfroh war, sagt er doch glatt zu ihm, ich hasse Sie. Da siehst du mal, es gibt Feinde des Evangeliums, Feinde Gottes, die wollen sich gar nicht belehren lassen. Da ist dann irgendwo auch Hopfen und Malz verloren. Aber es gibt eben auch die anderen, die Versöhnungstat Jesu annehmen und dann erleben, dass ihre Beziehung zu Gott, dem Vater, komplett erneuert wird, ja, vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt stattfindet. Durch die Versöhnungstat Jesu sind wir erst überhaupt in der Lage, zum Thron der Gnade und der Barmherzigkeit hinzuzutreten. So heißt es in Hebräer 4, Vers 16. Durch Jesu Vergebung, in dem unsere Schuld getilgt ist, können wir zu diesem Thron der Gnade und der Barmherzigkeit hinzutreten. Das ist für mich ein unwahrscheinlich wichtiger Satz. Also zu diesem Thron der Gnade flüchte ich mich oft, wenn ich wieder Mist gebaut habe, ja, und sage, Vater, tut mir leid, hier, ich habe Mist gebaut, aber dein Sohn ist für diesen Kram gestorben. Und nur deswegen darf ich in deine Gegenwart treten. Ich könnte mich natürlich auch in Selbstmitleid verlieren, ja, und sagen, ach, ich bin so ein schlechter Mensch, ich kann Gott nicht mehr unter die Augen treten. Ja, ihr Lieben, das ist schlicht und ergreifend Unglaube. Das ist Unglaube. Das heißt, du vertraust nicht, dass deine Sünde von Jesus durch sein Blut getilgt ist. Das ist Unglaube. Glaube ist, ich gehe zu ihm und sage, ich habe missgebaut, du bist dafür gestorben. Hilf mir, dass ich anders weiterleben kann. Das ist Glaube. Ja? Dann trotzdem in Gottes Gegenwart zu treten, zum Thron der Gnade und der Barmherzigkeit. Ja, Jesus bringt die Sache auf den Punkt. Es ist mir damals schon aufgefallen, du kannst lügen und betrügen und du kannst Verbrecher sein, alles egal, in der Kirche. Ja? Aber du darfst nicht so viel von Jesus reden, dann wird es peinlich. Das mögen die Leute nicht, ja. Je mehr du von Jesus redest, desto peinlicher wird's. Aber ich habe von dem alten Pfarrer Busch gelernt, aus dem Ruhrgebiet, Wilhelm Busch. Der hat gesagt, redet nicht so viel über Starfighter, redet über Jesus und eure Kirche wird voll sein. Redet nicht so viel über Starfighter, redet über Jesus und die Kirche wird voll sein. Habt keine Angst, den Namen Jesus klar und deutlich zu bekennen. Das ist in dieser Welt ganz klar ein Stein des Anstoßes. Jesus ist ja der Skandalon, der Stein des Anstoßes, ja, an dem sich viele stoßen, ja. Vielen passt das nicht. Den einen ist das viel zu primitiv, ja, viel zu einfach, ja. So billig kann man das doch nicht machen. Andere sagen, das ist ja schier unglaublich, ja, dass mir einfach alle Sünden vergeben werden. Andere sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das kann ich irgendwie nicht glauben, das fällt mir schwer. Ja, dann sage ich immer, das glaube ich dir. Ja, aber es gibt zwei Dinge. Zum einen ist gerade im Johannesevangelium gibt es 7 Männer, die bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der erste war Johannes der Täufer und der letzte bezeichnenderweise war der römische Hauptmann unter dem Kreuz. Der hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Ich meine, man kann ja, wenn die Leute leben, die können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber wenn du am Sterben bist, deine letzten Stunden, dann geht's spitz auf Knopf. Und da wird sich dann spätestens zeigen, wer du wirklich bist. Und wie er gesehen hat, dass Jesus da am Kreuz hängt und trotz all der Schmerzen und all der furchtbaren Dinge immer noch ein Auge hat auf die Menschen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie er im Todeskampf sich um seine Mutter kümmert und sagt, Johannes, deine Mutter, kümmere dich um sie. Ja? Da ist diesem römischen Hauptmann klar geworden, das ist kein normaler Mensch, der hier stirbt. Das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und es gibt viele, viele Zeugen. Es gibt auch viele Zeugen in der Modernen. Ich bin auch einer. Ja? Ich habe nämlich das auch zu hören gekriegt und gedacht, naja, ne? Also Gott, wenn es dich da oben wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ein gefährliches Gebet. Ja? Ich habe also so ganz einfältig das gebetet. Und ich sage euch, ich habe danach Dinge erlebt, die waren so unfassbar, dass ich gedacht habe, du kannst, also an Zufälle zu glauben, ist ein größerer Glaube, als an Jesus Christus zu glauben. Mir wurde klar, dieser Jesus Christus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist wirklich auferstanden und er lebt. Wir haben in der Zeit übrigens so ein kleines rotes Schild gehabt. Die Älteren kennen es vielleicht noch. Da stand, Jesus lebt drauf. Das war von Pfarrer Paul Deitenbeck, einem Mitglied der Bekennenden Kirche im Nationalsozialismus. Das war ein ganz einfacher Spruch. Da stand, Jesus lebt. Und das war eine totale Provokation. Ich sag's euch, meine intellektuellen Freunde sind echt hohlgedreht, ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr das nicht glauben könnt, dann fragt doch einfach, wie ich das gemacht habe. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich lebst, dann offenbar dich mir. Und wer das macht, das kann ich euch versprechen, der wird erleben, dass Jesus ihm begegnen wird. Er wird ihm begegnen und er wird merken, jeder auf seine Weise, dass es kein Quatsch ist, sondern dass dieser Jesus wahrhaftig lebendig ist. Und mich hat dieser Glaube durchgetragen bis auf diesen Tag. Ja. Ich hatte mal eine nette Geschichte gehört, da war eine ältere Dame, die hat einen theologischen Vortrag gehalten. Der Mann hat sehr intellektuell über Glauben und alles Mögliche gepredigt. Aber man hat gespürt, da ist keine eigene Beziehung zu Gott, da ist keine eigene Beziehung zu Jesus. Ja, das war alles theoretisch. Das ist ja das Geheimnis von Religion. Man kann ganz trefflich über das Blut Jesu philosophieren und über 1000 christliche Theologien debattieren, aber hat keine eigene Beziehung zu Jesus, keine eigene Beziehung zu Gott. Und diese alte Dame, die sagte dann, ja, aber wo bleibt denn hier Jesus? Wo bleibt denn hier der Glaube an Jesus? Und dann hat dieser Theologe gesagt, also Oma, das ist schon längst passé, ja, das ist vorbei. Und dann hat diese alte Dame gesagt, wissen Sie was, mein Glaube, ich bin Witwe, habe 5 Kinder nach dem Krieg alleine großziehen müssen, weil mein Mann im Krieg geblieben ist. Mein Glaube hat mich durchgetragen bis auf diesen Tag. Jetzt frage ich Sie, was macht Ihr Glaube für Sie? Das war eine super tolle Frage, ja. Diese Frau hat was von ihrem Glauben gehabt und das kann ich auch bezeugen. Ich auch, mich hat Gott bis auf heute durchgetragen und ich möchte es nicht missen. Ja, also, was möchte ich euch mit dieser Predigt eigentlich sagen? Wir springen jetzt mal auf die Folie 8. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich möchte euch ermutigen, an diesem Glauben festzuhalten und wie das Lied, was wir gesungen haben, daran zu arbeiten und darum zu ringen, dass dieser Glaube wächst, ja, dass er immer tiefer wird, dass ihr Dinge, auch schwierige Dinge, mit diesem Glauben überwinden könnt, dass ihr nicht von negativen Erlebnissen im Leben überwältigt werdet und Glauben verliert. Der Hans-Peter hat das ganz toll dargestellt. Glaube entwickelt sich unter Umständen von so einem diffusen Glauben. Ich glaube halt irgendwas, ja, vielleicht wird's was. Dann ich glaube an Jesus. Und die nächste Stufe ist eigentlich, ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Aber wenn Schwierigkeiten auftreten, das fand ich sehr schön, dann geht's wieder rückwärts unter Umständen, ja. Dann auf einmal glaubst du nur noch an Jesus, aber das Vertrauen ist schon langsam flöten gegangen. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann glaubst du irgendwann tatsächlich manchmal gar nichts mehr. Das kann passieren, wenn die Dinge hart genug sind und du nicht wirklich ganz eng dich an diesen Jesus dranhängst. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder zu ringen um Glauben. Lasst euch beschenken. Glauben ist keine Sache, die kann man sich aneignen, die kann man sich anlesen. Das ist eine Sache, die wir geschenkt bekommen. Wir müssen wirklich sagen, Herr, ich habe Unglauben, hilf meinem Unglauben auf. Schenk du mir Glauben. Ich wünsche euch positive Glaubenserfahrungen. Ja? Dinge, die ihr erlebt, wo dann hinterher rauskommt, ja, das hat sich bewährt, das stimmt tatsächlich. Denn das stärkt das Vertrauen, dann wächst das Vertrauen. Ich wünsche euch Bestätigungen, dass ihr in eurem Glaubensleben immer wieder auch Bestätigungen von oben bekommt, von Jesus bekommt, dass euer Glaube nicht vergebens ist, sondern im Gegenteil, dass es wert ist, festzuhalten bis zum Schluss. Denn wer treu bleibt bis zum Schluss, habt ihr schon öfter von mir gehört, der wird die Krone des Lebens erben. Und ich möchte, und insofern fand ich das Zeugnis von der Lilly ganz toll, dass wir diesen Glauben in die Welt tragen, dass wir das nicht nur für uns behalten, ja, dass wir wirklich diesen Glauben an den lebendigen Jesus Christus in die Welt tragen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist eine gute Nachricht für diese Welt. Und ein letztes Bild habe ich euch noch mitgebracht. Ja, Glauben und Vertrauen bringt dich zum Fliegen. Und das wünsche ich euch. Hebt ab. Und die Zeit habe ich auch noch eingehalten.